dann sagt man, das ist halt mein Guilty Pleasure, ne? Und dann ist das Gespräch vorbei, weil dann sagt man da auch nichts mehr drauf.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Guilty Pleasure, unser Thema in dieser ab 21. Aber was ist es eigentlich, ein Guilty Pleasure? Und was hat das bitteschön mit Kitsch zu tun? Das klären wir mit der Philosophin Lisa Schmalzried. Und die Frau, die ihr ganz am Anfang gehört habt von diesem Podcast, das ist meine Kollegin Johanna Siegemund. Die guckt ganz gerne mal Love Island und wird uns erklären, warum. Nico Kappel hingegen, dem gefällt der Begriff Guilty Pleasure überhaupt nicht, weil er sagt, dahinter verstecken wir uns regelrecht, statt zu unserem Geschmack zu stehen. Für Hannes Schrader, Journalist beim Tagesspiegel in Berlin, ist die Sache klar. Er steht zu seinem Guilty Pleasure und das ist Testberichte lesen. Und jetzt ist Hannes in diesem Podcast zu Gast. Hi Hannes.
Hallo, guten Abend.
Testberichte ist so ein bisschen dein Guilty Pleasure. Seit wann und warum, bitteschön?
Also ich glaube seit ein paar Jahren. Ich weiß nicht so genau, wann ich damit angefangen habe. Aber es ist jetzt nichts, was ich seit der Kindheit antue. Aber ich habe schon sehr lange eine große Leidenschaft für die Stiftung Warentest. Wollte ja früher mal arbeiten, weil ich das toll fand, wie die so wissenschaftlich daran gehen, Produkte zu vergleichen. Und warum ich das mache, ich mag das einfach gerne, dass man irgendwie ja, gute Produkte hat, die eine Weile halten. Und warum sich nicht dann auch über andere Sachen noch informieren, die man vielleicht irgendwann brauchen könnte.
Wie viel Zeit verwendest du da? Oder hast du eine Routine vielleicht sogar, dass du täglich diverse Testseiten absurfst?
Ja, also es ist tatsächlich so ein bisschen so, wie andere so auf Twitter unterwegs sind, bin ich dann manchmal auf diesen Testberichtsseiten unterwegs und schaue mich um, was es so gibt, was für neue Guides die online haben und lese mich dann ein zu, weiß ich nicht, was habe ich heute gelesen, VR-Brillen zum Beispiel. Ich würde mir niemals eine VR-Brille kaufen. Aber ja, sowas liest man dann oder irgendwie Taschenmesser.
Was gibt dir das Lesen dieser Testberichte?
Also es ist einfach interessant zu wissen, was in so ein Produkt alles reinläuft. Also was macht eigentlich eine gute Handcreme aus? Oder was macht ein gutes Wandregal aus? Weil ganz viel bei diesen Testberichten steht ja auch Kontext dabei sozusagen. Nicht nur jetzt, das ist das beste Produkt, sondern was macht es eigentlich aus? Und ich nehme das so mit als so Allgemeinwissen, was man vielleicht irgendwann gebrauchen kann, wenn man irgendwann bei IKEA steht und tatsächlich ein Wandregal braucht. Mhm. Oder wenn eine Freundin fragt, so du, hast du eigentlich irgendwie einen Tipp für einen guten Pfannenwender? Dass ich dann sagen kann, ja, ich habe da was. Ich kenne da einen guten Testbericht. Und dann kann man was Gutes empfehlen.
Wirst du denn tatsächlich auch als Instanz angezapft? Wird dein Wissen da gebraucht von Freundinnen, Freunden oder Familie, Kollegen?
Ja, inzwischen schon tatsächlich. Also ich habe ja einerseits auch öffentlich darüber geschrieben und ich bin auch in Redaktionen dann immer öfter mal so angehauen worden. So, hey, kennst du einen guten so ungefähr? Und der Schwerpunkt bei mir ist oft so Technikprodukte, also Handys, Kabel, Aufladegeräte, solche Dinge. Aber auch, ich habe mal VWL studiert und kenne mich so ein bisschen mit Investitionen aus und habe da auch sehr viel gelesen, Testberichte. Was so Investment angeht, werde ich auch dann noch oft angefragt.
Gibt es manchmal Tests, die du auch mal unter den Tisch fallen lässt, weil sie vielleicht ein bisschen ein Geschmäckle haben oder irgendwie sowas?
Naja, ich weiß nicht, es gibt ja einfach Dinge, nach denen man nicht gefragt wird oder so, ne? Also ich habe mal sowas gelesen, es gibt einen sehr guten Guide auf so einer Testseite, die ich regelmäßig lese, da ging es so um Intimrasur. Und das fand ich total interessant, weil das ja auch zum Beispiel so ein Thema ist, was auch in diesem Bericht stand, dass da ganz wenig drüber gesprochen wird und dieser Markt total der Wahnsinn ist. Also es gibt ganz, ganz viele Produkte und die werden aber nicht so richtig beworben als das, wofür sie eigentlich verwendet werden, nämlich um dich im Intimbereich zu rasieren. Mhm. Und dass eben das Wissen da relativ rar ist. Ich habe zum Glück einen richtigen Rasierer dafür, braucht es also nicht, aber ich fand das trotzdem spannend. Tendenziell würde ich eigentlich, glaube ich, über alles reden und meistens wird man ja dann gefragt, so hey, kannst du was Gutes empfehlen? Und dann ist es ja auch nicht mehr peinlich.
Als Guilty Pleasure, das ist ja das Thema heute in der ab 21, gelten ja eigentlich Trash-TV-Sendungen oder Süßigkeiten, die man sich reinzieht, weil man ja eben das als Guilty Pleasure bezeichnet. Hast du sowas auch?
Also ich habe eine sehr große Leidenschaft für Handseife. Ich kaufe viel zu viel Seife. Meine Freundinnen und Freunde machen sich da auch regelmäßig drüber lustig. Ich wollte mal 120 Liter Seife kaufen, weil das irgendwie günstig war. Und ich dachte dann so, ah ja, das ist ja total praktisch. Nee, es waren nicht 120 Liter, ich glaube, es waren 10 Liter. So. Ja, weil das irgendwie dann vom Literpreis her sparsamer gewesen wäre. Und eine Freundin meinte dann so, ich fände es, glaube ich, super creepy, wenn ich zu jemandem nach Hause kommen würde und der hat so einen riesen Kanister mit Seife zu Hause. Deswegen habe ich davon dann wieder Abstand genommen. Aber ja, ich kaufe sehr gern verschiedene Seifen.
Schöner L'Oreal-Moment auch in dem Augenblick. Aber, ja. Aber gut. Könnte denn aus deinem Guilty Pleasure-Testberichte lesen auch ein Job werden?
Ja, klar. Könnte ich machen.
Könnte passieren. Ja. Also wenn die jetzt gerade zuhören von Stiftung Warentest, die dürften dich kontaktieren.
Können sie machen. Ich bin noch ein bisschen in der Ausbildung. Ich habe auch noch ein paar andere Ideen. Aber ja, ich habe auch eine Zeit lang bei Zeit Online gearbeitet und habe da auch so serviceorientierte Sachen dann gemacht. Und ich finde, da gibt es Bedarf und die Leute interessiert das auch einfach.
Kriegst du da Rückmeldungen dann? Oder hat man da viele Rückmeldungen bekommen auf diese Service-Geschichten?
Ja, ja. Ich habe einen Guide geschrieben, wie man seine Wohnung ultimativ richtig putzt und unter anderem mit meiner Großmutter darüber gesprochen. Und das bewegt die Leute sehr. Also es interessiert sie sehr, weil ich glaube, es gibt halt dieses Bedürfnis, die Dinge irgendwie richtig zu tun und irgendwie das Richtige zu haben und nicht 1000 Mal eine neue Pfanne zu kaufen oder 8 schlechte Messer zu haben, sondern ein gutes.
Wie mein Freund Simon sagen würde, wer billig kauft, kauft 2-mal.
Richtig, genau, das auch.
Welcher Test liegt bei dir als nächstes, steht als nächstes an? Welchen wirst du lesen?
Was ich mir gerade gekauft hatte für einen Test war zu Gesichtscremes für Männer. Das habe ich zuletzt gelesen, vor 2 Tagen oder so. Und dann auch was gekauft tatsächlich.
Der Journalist Hannes Schrader, sein Guilty Pleasure ist Testberichte lesen, ohne am Ende das Gros der Produkte zumindest zu kaufen. Finde ich mich auch ein ganz kleines Stück wieder. Die Ab 21 ist hier. Wir sprechen heute über Guilty Pleasure. Und in der nächsten Stunde erfahren wir dann, wie das Ganze aus philosophischer Sicht zu bewerten ist. Keine Sorge, wird leicht verständlich. Geht ja um so Dinge wie Dschungelcamp oder Love Island oder so.
Deutschlandfunk Nova.
Wir sprechen über Guilty Pleasure, zu Deutsch Laster. Und in Redaktionen, genau wie in Familien, erfährt man von geheimen Leidenschaften ja oft erst nach Monaten oder vielleicht sogar nach Jahren und dann meistens auch nur durch Zufall. Meine Kollegin Johanna Siegemund, die hat sich neulich mal verplappert und gestanden, dass sie nicht nur gerne Love Island guckt, eine Kuppelshow im Privatfernsehen, sondern dass sie auch noch über diese Art von Guilty Pleasure ihre Abschlussarbeit geschrieben hat. Perfekt! Haben wir uns gedacht, sprechen wir doch mal mit ihr darüber, haben wir auch gemacht. Und natürlich mussten wir erstmal über ihr Guilty Pleasure sprechen.
Im Grunde ist ein Guilty Pleasure, sagen wir mal, so eine Art von Rechtfertigung. Und zwar zum einen vor dem sozialen Umfeld, dem auffällt, oha, zum Beispiel guckt die Person oder mein Freund oder meine Freundin eine Fernsehsendung, die ich jetzt selber nicht so toll finde und die auch irgendwie so gesellschaftlich nicht ganz so anerkannt ist. Und dann sagt man, das ist halt mein Guilty Pleasure, ne? Und dann ist quasi das Gespräch vorbei, weil dann sagt man da auch nichts mehr drauf. Auf der anderen Seite ist das aber auch so eine Rechtfertigung vor sich selbst. Es gibt nämlich einfach so gewisse, ja, Neigungen, die wir alle haben. Also sei es jetzt zum Beispiel diese eine Fernsehsendung, nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Bei mir ist es zum Beispiel Love Island. Mhm. Wo man denkt, warum gucke ich das eigentlich gerne? Das ist eigentlich gar nicht, was mich persönlich ausmacht. Und wenn ich dann einfach zu mir sage, ja, ist halt mein Guilty Pleasure, haben wir halt alle, dann muss ich mich auch nicht mehr näher damit beschäftigen. Mhm. Und so ungefähr.
Ein Totschlagargument am Ende.
Genau, so ähnlich wie ein Totschlagargument, aber halt kein wirklich gutes, weil es bringt uns alle nicht weiter. Mhm. Und was ich dann persönlich noch so beobachtet habe, auch besonders in den letzten Jahren, ist, dass Guilty Pleasure eigentlich auch gar nicht mehr so eine richtige Rechtfertigung ist, sondern dass es eher schon benutzt wird, um sich irgendwie auch selber zu profilieren. Das begegnet uns auch ganz häufig in den sozialen Netzwerken, dass dann gesagt wird, mein Guilty Pleasure ist. Und dann wird das halt quasi mit der Community oder mit den Followern verhandelt, damit man selber dann mit so einem relativ guten Gefühl da rausgeht und den anderen auch zeigt, hallo, ich habe auch Fehler und ich bin menschlich, aber sie sind dann doch nicht so groß.
Dann lass mal sagen, was ist dein, in Anführungsstrichen, Fehler, was ist dein Guilty Pleasure?
Bei mir ist das so ganz klar, ich habe so einen sehr großen Hang zu Trash-TV-Sendungen, so sei es irgendwie Germany's Next Topmodel oder auch das besagte Love Island. Das sind ja irgendwie
das
Sachen.
Das muss man erklären. Ich glaube, dass, es teilen nicht alle diese Guilty Pleasure oder diese Neigung, das müssen wir kurz erklären. Das Love Island, also da sind Leute auf einer Insel in einer Villa, Big Brother-mäßig untergebracht und die müssen auf irgendeine Weise immer miteinander eine, wie auch immer, geartete Beziehung pflegen und dann miteinander in Betten schlafen und dann wird jemand rausgevotet und wer am Ende übrig bleibt, kriegt 50.000 Euro.
Genau, so funktioniert die Sendung und ich finde das irgendwie
was
immer...
Was ist so geil daran?
Ich weiß nicht, es ist ganz spannend zu beobachten, wie da an so ganz, ganz kleinen Geschichten, so Beziehungen, die ja gerade erst neu gegründet wurden, so die sind dann vielleicht zu 12 Stunden alt, die dann wieder zerbrechen und es ist dann einfach immer ein unsägliches Drama, natürlich auch alles ganz komisch zusammengeschnitten. Und irgendwie kann ich dabei wahnsinnig toll abschalten. Und das muss man sich ja auch mal zugestehen, dass man nicht die ganze Zeit nur sich den, weiß ich nicht, neuesten Christopher Nolan-Film reinziehen möchte, sondern auch mal irgendwas, wo der Kopf einfach weiß, alles klar, jetzt will sie sich entspannen, jetzt muss ich da nicht mehr so viel mitreden.
Mhm. Und wo hört das auf? Also ab wann ist ein Guilty Pleasure nicht mehr Guilty Pleasure, sondern einfach akzeptierter Teil des Lebens?
Naja, also akzeptierter Teil des Lebens wird es in manchen Fällen, manchmal, wenn man dann ein Umfeld findet, mit dem man das teilen kann. Das hatte ich zum Beispiel bei Germany's Next Topmodel. Ich habe dann tatsächlich eine Gruppe gefunden, die das mit mir gerne geguckt haben. Und dann konnte ich zum Beispiel das auch einfach offener sagen. Das ist sowas, das habe ich an mir selber festgestellt. Es gibt aber noch andere Gründe. Zum Beispiel habe ich auch im Rahmen meiner Bachelorarbeit einen DJ interviewt, der macht quasi so DJ-Gigs, wo nur Trash-Musik gespielt wird. Und weil ich das auch untersucht habe, warum Leute denn bei Trash-Musik auf einmal auf Partys so total abgehen, aber sagen wir mal, wenn es im Radio gespielt wird, heißt es, was für ein schlechter Song, habe ich ihn halt ein bisschen befragt. Und er hat mir dann erzählt, dass er früher immer Britney Spears als sein Guilty Pleasure bezeichnet hat. Und das hat aber geendet, als er dann sein Coming Out hatte, weil dann musste er das nicht mehr so fälschlicherweise unter Guilty Pleasure betiteln, weil er dann wusste, er kann komplett zu sich selber stehen und dementsprechend auch zu seinen ganzen Neigungen und Vorlieben. Der lehnt jetzt mittlerweile Guilty Pleasures total ab.
Der steht zu sich selbst und benutzt jetzt nicht mehr das Wort Guilty Pleasure. Da ist ja möglicherweise schon Teil der Antwort drin, oder?
Das zum einen. Ich glaube, bei den anderen ist das Wort einfach nie wirklich gefallen. Also an denen ist es vorbeigegangen. Es ist ja auch so ein klares Trendwort, würde ich fast sagen. Das benutzt man halt oder man benutzt es nicht. Aber ich glaube schon, dass es auch viel einfach so mit der eigenen Selbstwahrnehmung zu tun hat und wie sehr man mit sich im Reinen ist. So, ich kann ja jetzt auch sehr, sehr offen mit dir über Love Island reden und schäme mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht dafür, weil sobald ich mich nicht mehr dafür schäme, und das ist ja so ein großer Bestandteil von Guilty Pleasures eigentlich, dann ist das in Ordnung.
Johanna Siegemund aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion hat mit uns gesprochen über ihr Guilty Pleasure Love Island und uns auch noch erklärt, was ist eigentlich ein Guilty Pleasure? Warum kennt sich Johanna da so gut aus? Nicht nur, weil sie bei Deutschlandfunk Nova arbeitet, sondern auch, weil sie ihre Abschlussarbeit darüber geschrieben hat.
Deutschlandfunk Nova.
Die vergangenen Wochen beinahe ja, haben wir immer wieder hier im Programm darauf hingewiesen. Ja, man kann uns angucken am 6. Februar in der Urania in Berlin ist das Deutschlandfunk Nova Podcast Festival mit der Ab 21. Das Festival geht über die ganze Woche, aber an diesem Tag am 6. Februar gibt es uns zu sehen mit der Ab 21. Und wir haben Tickets rausgehauen und eine der Glücklichen ist jetzt am Telefon. Judith, hallo.
Hallo.
Hi, du bist aus Berlin, hast also jetzt nicht so den Ultra weiten Anfahrtsweg. Was interessiert dich an dem Festival?
Ich habe auch beruflich so ein bisschen mit Audio und Podcast zu tun und höre euch natürlich auch immer gerne, gar nicht unbedingt live, so wie jetzt, sondern dann wirklich als Podcast. Und ich finde einfach eure Themen immer ganz interessant aufbereitet. Das sind ja häufig auch aktuelle Themen oder Themen, die man schon mal gehört hat, aber eben nochmal ja, ganz anschaulich und mit einer anderen Perspektive.
Das ist schön zu hören. Was machst du? Bist du Audioingenieurin oder irgendwie sowas in der Richtung?
Nee, gar nicht. Also ich robbe mich da an die Technik gerade noch ran, aber ich arbeite auch im Medienbereich und da entwickle ich mich gerade weiter.
Was mit Medien?
genau.
Wir sprechen ja heute über Guilty Pleasure hier in der Ab 21. Was ist dein Guilty Pleasure? Dein Laster, hat man früher, glaube ich, gesagt, dass man nicht so richtig gerne verrät, aber wir sind unter uns, es sind ein paar Leute noch im Studio. aber erzähl mal.
Also mein Guilty Pleasure hat tatsächlich auch so mit Trash und Reality TV zu tun, aber gar nicht unbedingt mit einer bestimmten Sendung, sondern ich twittere einfach unglaublich gerne live vor dem Fernseher mit.
Und was ist dein Twitter-Handle?
Das verrate ich jetzt natürlich nicht. Das ist auch nicht mein offizieller Name. Das ist ein Nickname, den auch nur ganz wenige Leute wissen, weil, naja, Guilty Pleasure ist halt wirklich was, mit dem man nicht unbedingt gleich mit der Tür ins Haus fällt. Genau.
Okay, also und da kommentierst du das Ganze sozusagen?
Ja, genau. Es hat halt so ein bisschen was von virtuellem Rudel gucken. Man kann sich dann da gemeinsam mit anderen Anonymen drüber lustig machen, was einem da so für abstruse Dinge manchmal präsentiert werden. Und es ist natürlich auch so ein bisschen Wettstreit, wer kommentiert da am pointiertesten und am bissigsten und kriegt dann vielleicht auch die meisten Likes.
Also quasi zwei Guilty Pleasure in einem.
Genau.
Judith, du darfst mit einer Begleitung deiner Wahl am 6. Februar zu uns kommen und Rudel Podcast hören machen in der Urania in Berlin. Viel Spaß dabei. Deine Kontaktdaten haben wir und dann sehen wir uns bald in, was sind es, zwei Wochen so gut.
Sehr cool, vielen Dank.
Gerne, schönen Abend und schönes Wochenende mit Twitter und Trash TV.
Danke euch, ciao.
Deutschlandfunk Nova.
Guilty Pleasure, zu Deutsch so schuldbewusstes Vergnügen, also sowas wie Dschungelcamp gucken oder dem jede Wendung des Wendlers mitnehmen, obwohl man weiß, dass er ein Trottel ist, oder Schokolade in sich reinstopfen, obwohl man weiß, das ist nur so halb gesund. Das ist Guilty Pleasure. Aber ist dieser Begriff wirklich so zutreffend, wie wir ihn jetzt hier verwenden? Nein, sagt der Journalist Nico Kappel, der Begriff ist Quatsch. Ich habe vor der Sendung mit Nico gesprochen und trotz seiner Aversion gegen den Begriff habe ich ihn gebeten, uns mal sein Guilty Pleasure zu verraten.
Ja, also ich muss sagen, bei mir ist es so 2000er Pop-Rock, so Pop-Punk, würde ich es mal sagen. Green Day, Good Charlotte, Blink 182. Solche Bands, die ja jetzt, sag ich mal, aus feuilletonistischer Sicht jetzt nicht gerade die qualitativ hochwertigste Musik machen.
Ja, man muss andere Feuilletons lesen einfach. Irgendwo findet man schon immer Bestätigung sozusagen. Aber was daran findest du gut und warum sagst du das so verschämt?
Ich finde es gut, weil es mich irgendwie an meine Jugend erinnert. So mit 14, keine Ahnung, hat man sowas gehört auf dem Fußballplatz oder so oder auf der Skate-Halfpipe. Und ich sage das ein bisschen verschämt, weil ich glaube, jeder Musikexperte mich dafür bashen würde, weil es halt keine anspruchsvolle Musik ist und weil das eben ja ziemlich einfacher Pop ist.
Aber das könnte einem ja auch wurscht sein, weil man da zum Beispiel die schönen Tage an der Pipe sich in Erinnerung ruft oder eben irgendwelche positiven Gefühle damit verbindet.
Ich finde halt, Musik ist ja jetzt nicht nur feuilletonistisch zu bewerten. Weißt du, wenn ich damit ein geiles Erlebnis erlebt habe mit dem Lied, wie jetzt zum Beispiel bei Green Day, keine Ahnung, dazu habe ich zum Beispiel zum ersten Mal rumgeknutscht, so. Ja. Zum Song von Green Day. Und daran werde ich immer denken. Und deswegen finde ich es schwierig, die Musik dann irgendwie so mit so einer Expertenmeinung zu bewerten in dem Fall.
Da sind wir ja eigentlich schon auch tatsächlich knietief in deinem Thema. Du hast einen Text darüber geschrieben, dass du diesen Begriff Guilty Pleasure doof findest. Fass mal zusammen, warum ist der doof?
Ich finde halt, wir sollten uns für nichts schämen, was wir mögen. Ich finde, das Wort Guilty Pleasure ist halt ein bisschen wie so eine neutrale Zone. Also wenn ich sage, etwas ist mein Guilty Pleasure, dann traue ich mich nicht offen zu sagen, was ich gut finde, wie du auch vorhin schon gesagt hast. Ich verstecke mich so ein bisschen hinter dem Begriff. Und das finde ich nicht gut, weil man sollte doch dazu stehen, was man gut findet, oder?
Ja, klar, manche haben dafür nicht das Selbstbewusstsein, kann man ihnen auch nicht ankreiden oder das Rückgrat vielleicht, zu sagen, ich schaue gern Traumschiff. So. Dein Artikel basiert ja wahrscheinlich auf einer Reihe von Beobachtungen, die du so gemacht hast. Was sind so die Guilty Pleasures, die häufigsten, die dir begegnen, wo du sagst, Mensch, ja, aus inhaltlicher Sicht vielleicht richtiger Rotz, aber sag doch einfach, ich find's gut.
Also mir ist es gerade eben, wie auch bei mir selber, oft bei Musik aufgefallen, wenn Leute zum Beispiel sagen, sie feiern 90s Boybands. Und die sagen das dann, wie ich gerade eingangs bei Green Day, immer so ein bisschen verschämt. Und ich verstehe einfach nicht, warum. Weil ich finde, ein Guilty Pleasure sollte es nur sein, wenn es wirklich moralisch fragwürdig ist. Also du hast gerade schon von Trash-TV gesprochen, von Dschungelcamp oder von Germany's Next Topmodel, wo zum Beispiel ein problematisches Bild von jungen Frauen transportiert. Da ist es wieder was anderes. Da ist es dann einfach moralisch fragwürdig und deswegen kann man das schon mal in Frage stellen.
Aber da müsste man ja eigentlich noch irgendwie sowas wie morally wrong guilty pleasure irgendwie noch davor stellen. Ne? Weil guilty pleasure, so wie ich es verstehe, ist ja so, ich drücke mal beide Augen zu und dann kann ich das schon gucken. Aber moralisch fragwürdig ist ja auch wirklich so, ist eigentlich kacke, dass du das unterstützt mit dem, dass du das guckst auf eine Art und Weise, oder?
Ja, und ich finde halt, wenn du sagst, Germany's Next Topmodel ist ja nur mein Guilty Pleasure, dann versteckst du dich ein bisschen vor der Diskussion. bist du so ein bisschen wie so ein Airbag für Kritik. Also jemand kritisiert dich und dann sagst du, ja, ich weiß das ja mit dem problematischen Frauenbild und so weiter, aber es ist ja auch nur mein Guilty Pleasure.
Das ist so ein bisschen Faulheit vielleicht auch?
Ja, bestimmt. Einfach so nicht bereit sein für Diskussionen, für Diskurs. Das ist ja auch okay. Man will ja auch nicht immer über jedes Thema diskutieren. Wir sind ja alle nur Menschen und so. Aber gerade bei solchen Themen sollte man sich dann vielleicht auch doch einer Diskussion öffnen. Und dann hinterfragt man sich ja auch selber oft. Und dann fällt einem auf, ja, vielleicht ist es tatsächlich nicht so geil, jeden Donnerstag da Germany's Next Topmodel zu gucken, weil es vielleicht einfach problematisch ist.
Ah. Ist das vielleicht eine Frage auch des Alters? Dass man, je älter man wird, man gestärkter durchs Leben geht und besser weiß, was einem gefällt und einem die Meinung von anderen, das steckt ja auch in der ganzen Geschichte drin, völlig egal ist irgendwann?
Auf jeden Fall. Und das finde ich mega das geile Gefühl, wenn es einsetzt. Also bei mir war das so mit 20, bin in einer Großstadt, in einer kleineren zwar, aber in einer Großstadt zur Schule gegangen, wo alle Hip-Hop gehört haben. Und da habe ich mich mit meinem Pop-Rock schon immer ein bisschen versteckt und habe es nicht gleich jedem erzählt, dass ich so nur so diese Skater-Bands eigentlich höre oder die am liebsten höre. Und ich finde, dieser Moment, wenn du dich dann davon emanzipieren kannst und wirklich sagen kannst, ja, fuck it, ich finde halt Green Day richtig geil, auch wenn du das jetzt irgendwie scheiße findest, dann ist es mir egal. Also das war das, was du vorhin gemeint hast. Man muss sich schon auch trauen, zu Sachen zu stehen. Und natürlich ist es auch okay, wenn man sich das noch nicht traut. Aber wenn es dann mal kommt, dann finde ich das einen richtig, ja, befreienden Moment tatsächlich.
Der Journalist Nico Kappel hat ein bisschen was gegen den Begriff Guilty Pleasure, weil er sagt, es ist wie so ein Airbag, mit dem man sich gegen Kritik wehrt. Ich würde ja noch ergänzen, dass das auch ein bisschen eine Frage des Alters ist.
Deutschlandfunk Nova.
Trashige Liebesfilme, peinliche Playlists, viele Guilty Pleasures haben ja vor allem eins gemeinsam und das ist Kitsch. Und obwohl wir das wissen, können wir diese Geschmacksverirrungen natürlich heimlich genießen. Warum das so ist und wie wir vielleicht sogar ohne Scham zum neuen Song von, sagen wir, Justin Bieber stehen können, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit der Philosophin Lisa Schmalzried und sie gefragt, warum genießen wir Songs oder Filme, obwohl wir wissen, dass sie kitschig sind.
Zunächst einmal ist es verwunderlich. Also dadurch, dass wir etwas überhaupt als Guilty Pleasure wahrnehmen, haben wir so das Gefühl, okay, das ist etwas Kitschiges, etwas Trashiges. Und eigentlich scheint dieses Bewusstsein, dass es Kitsch oder Trash ist, ja zu verhindern, dass wir es genießen können. Weil Kitsch oder Trash eben so stark negativ behaftet zu sein scheint. Und deswegen würde ich es erstmal umdrehen und sagen, okay, erstaunlicherweise scheint es möglich zu sein, dass wir sowas wie einen bewussten Kitschgenuss haben. Das heißt, dass im vollen Bewusstsein, dass etwas Kitsch ist, es uns gefällt und wir es genießen.
Also meine Oma zum Beispiel, Gott hab sie selig, hatte damit ja überhaupt kein Problem. Ne? Die hat einfach gesagt, Florian Silbereisen, Tipptopp-Typ und alles, was er macht. Aber wie wird dann jetzt bei einem Millennial, der 2020 Florian Silbereisen auch gut findet, wie wird dann da ein Guilty Pleasure draus? Weil es ist ja dann was, was dann auf eine Weise schambehaftet ist, oder nicht?
Also deine Oma hatte, das war diejenige in der Literatur, nennt man sie, die naive Kitsch-Rezipientin. Also ihr war überhaupt nicht bewusst, dass das, was sie da sich angesehen hat, Kitsch ist. Und deswegen konnte sie es auch ganz problemlos genießen. Und bei dem Millennial, da denke ich, gibt es so zwei Momente, wie er oder sie Kitsch genießen kann. Das eine ist, man kann es ironisieren. Das heißt, man kann hergehen und sagen, ich bin mir voll und ganz bewusst, dass es Kitsch ist, aber ich distanziere mich dann so ironischerweise von dem Objekt und dann genieße ich Kitsch, weil es so besonders schlecht ist vor dem Hintergrund dessen, was eigentlich gute Kunst ist. Bei Susan Sontag gibt es einen Ausdruck, it's good because it's awful. Das heißt, es ist gut, weil es so schrecklich ist.
Okay.
Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man es erklären kann. Und worauf ich raus will, ist bei dem Guilty Pleasure, ist es so, ich muss es nicht ironisieren. Das heißt, ich kann Kitsch eher so genießen wie deine Großmutter. Aber der Aspekt des Guilty oder der Scham kommt mit hinein, weil ich so das Gefühl habe, naja, eigentlich sollte ich in meiner Freizeit doch was anderes machen als Florian Silbereisen hören. Eigentlich sollte ich doch vielleicht mir die Mozart-Oper anhören oder das Wagner-Konzert oder was auch immer. Mhm. Das
heißt, zum CrossFit gehen einfach. Einfach nicht so einen Trash konsumieren irgendwie. Sondern
das ist noch eine andere Option. Das heißt, dass man sagt, irgendwas, was vielleicht entweder einen intellektuellen Wert hat, einen Wert im Hinblick auf unsere körperliche Fitness, auf unser ästhetisches Erleben. Da haben wir eine ganz unterschiedliche Standards, die wir als wertvoll und gut erachten. Dann denkt man, ja, ich könnte meine Freizeit ja zu was Besserem verwenden. Hm.
Ist Guilty Pleasure eine Sache, die eine gewisse Bildung voraussetzt? Also, dass man etwas als Guilty Pleasure ansieht?
Ja, insoweit, dass man, glaube ich, man braucht einen Kitschbegriff oder man braucht einen Trashbegriff. Wie jetzt Kitsch entstanden ist, ist erstmal entstanden in der Abgrenzung zur Hochkultur, zur High Art.
Mhm. Welche Tipps hast du denn gegen schlechtes Gewissen? Also wenn man sowas fühlt, dass man Guilty Pleasure hat, was sagst du da?
Sich, glaube ich, bewusst drüber reflektieren, warum man ein schlechtes Gewissen hat. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, okay, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich jetzt bei meinen Schwiegereltern oder Schwiegereltern in Stee beim Abendessen eingeladen bin und da jetzt das Gefühl hat, ich müsste jetzt eigentlich über Hochkultur reden, dann würde ich sagen, komm, weg mit dem schlechten Gewissen. Mhm. Also mach dich frei von Standards, die so extern dir aufoktroyiert werden. Mhm. Aber dass man durchaus auch bei dem Kitschgenuss oder Trashgenuss mal sagen kann, okay, vielleicht ist es im Allgemeinen nicht schlimm, hin und wieder mal Kitsch oder Trash sich anzusehen und das entspannt und es gibt einem auch eine gewisse Freude, dass man dann aber durchaus auch kritisch sein kann im Hinblick auf ein einzelnes Werk. Und dann beim Dschungelcamp kann man sich durchaus, glaube ich, auch moralische Fragen stellen.
Das steht auf einem ganz anderen Papier.
Und deswegen könnte man sich ja auch schuldig fühlen.
Das wäre noch eine ganz andere Sendung. Sag uns noch zum Schluss, was ist dein Guilty Pleasure?
Kitschige Liebesromane.
Oh. Wie viel davon schaffst du in der Woche weg?
Schauen gar nicht so viel, lesen. Und das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ich habe.
Die Philosophin Lisa Schmalzried hat uns erklärt, was an Guilty Pleasure Kitsch ist und welche Kitsch- und Guilty Pleasure-Erlebnisse sie so gut findet. Hat sie jetzt ein ganzes Wochenende Zeit, um sich ein paar oder ein vielleicht auch nur Liebesroman reinzuziehen. Guilty Pleasure hängt also auch ein bisschen von der Zeit ab, die man hat. Ich zum Beispiel bin so oft hier am Mikro für euch bei der Ab21. Ich habe ja gar nicht so ein richtiges Guilty Pleasure, außer vielleicht mit Leidenschaft den Boden fegen. Danke fürs Zuhören, sagt Dominik Schottner. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.